Nein, Heinrich Böll war nicht der gute Mensch von Köln und auch nicht das Gewissen der Nation. So beginnt Professor Ralf Schnell sein soeben erschienenes Buch mit dem Titel Heinrich Böll und die Deutschen. Im Dezember feiern wir den 100. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers. Professor Ralf Schnell ist Heinrich Böll-Experte. Unter anderem ist er auch beteiligt gewesen an der großen Heinrich Böll-Werkausgabe. Und jetzt ist er bei uns im Studio. Ja, das sind so Überschriften. Heinrich Böll, der Gutmensch von Köln, das Gewissen der Nation. Warum passen diese Überschriften eigentlich gar nicht zu Heinrich Böll?
Weil Heinrich Böll sich nie im Horizont der Nation oder als nationales Gewissen gesehen und verstanden und definiert hat, sondern weil er nur und ausschließlich für sich selbst gesprochen hat. Er hat sich selbst auch als Einzelkämpfer gesehen und bezeichnet. Das unterscheidet ihn etwa von Günter Grass mit seiner großen Nähe zur SPD oder von Martin Walser mit seinen gelegentlichen Eskapaden zur Deutschen Kommunistischen Partei. Das hat Heinrich Böll alles nicht mitgemacht. Er hat zwar auch einmal vor der SPD-Bundestagsfraktion gesprochen, aber das war eher ein kleiner Dank an den einzigen Sozialdemokraten, den er wirklich verehrt hat. Und das war Willy Brandt. Willy Brandt war für ihn die Gegenfigur zu Konrad Adenauer. Ihm hat er vertraut, Brandts Charisma. Und er selbst wollte auf keinen Fall sich in irgendeine Parteibindung oder Gruppennähe einbinden lassen.
Dabei gab es genug Institutionen, Organisationen oder auch Staaten, die ihn da vereinnahmen wollten, nicht? Die DDR hätte das sicher auch gern gemacht, aber das war nahezu unmöglich, nicht wahr?
Er hat ja sogar versucht in seinem Roman, und zwar mit Erfolg versucht, in seinem Roman Ansichten eines Clowns ein Kapitel so einzubauen, dass die DDR aus der Sicht des Protagonisten Hans Schnier, des Clowns, kritisch gesehen und kritisch dargestellt wird, insbesondere Walter Ulbricht, durch eine sechselnde Anspielung auf ihn. Und das hat man dann später von dort aus, Alexander Abusch, der dogmatische Kulturpapst der DDR, gegen Böll gewendet. Böll hat also genau erreicht, was er wollte. Das Buch erschien dann in der DDR nicht.
Kann man das jetzt so sagen? Heinrich Böll war immer ein, Sie sagten es, ein Einzelkämpfer, auch jemand, der das Spiel geliebt hat. Er lässt sich also in keine Schublade katalogisieren.
Ja, das würde ich so sagen. Er war befangen allenfalls in seiner eigenen Sozialisation, geprägt durch die Grunderfahrung des Krieges, das muss man sagen, und durch seinen Glauben. Das sind die beiden Säulen seiner Lebensperspektive, wie sie sich später dann auch immer weiter aktualisieren und entwickeln. Aber er hat sich ansonsten nur auf sich selbst bezogen und auf sich selbst verlassen. Gerade darin, dass er gelegentlich korrigieren wollte, das, was er den Verfall der öffentlichen Meinung genannt hat. Und damit eben ja doch die Aussparung bestimmter kritischer Themen und Thesen aus der Presse in Deutschland.
Und eines kann man aber doch sagen, das trifft auf ihn zu. Er war überwältigend aufrichtig. Das heißt, er war nie korrupt. Er war, so würde man das heute vielleicht sagen, authentisch. Ist das richtig?
Das Wort authentisch passt sicher gut zu ihm. Besser als das Wort der gute Mensch von Köln zum Beispiel, als den man ihn gesehen und bezeichnet hat. Er war authentisch und insofern unbestechlich. Er ließ sich ja weder von den Mächtigen im Westen noch von denen im Osten vor ihren Karren spannen und für ihre Ziele einsetzen, sondern er hat sich eingesetzt für die Unterdrückten, für die Kollegen, die nicht schreiben durften, sondern der Zensur unterlagen. Positiv gesprochen, er hat sich für die Freiheit der Kunst und der Literatur engagiert. Das war für ihn die Freiheit schlechthin und sie war jedes Engagement wert.
Und wenn die angegriffen wurde, dann konnte er auch zu scharfen Tönen greifen.
Dann konnte er zu scharfen Tönen greifen, etwa in seiner wunderbaren Rede über die Freiheit der Kunst, wo er dann auch sich gleich auseinandersetzte unter diesem thematischen Dach mit den Fehlentwicklungen in Deutschland im Jahre 1966 im Zusammenhang der Entwicklung der Großen Koalition und der Notstandsgesetze. Böll hat diesen Bereich der Kunst und der Literatur, der Dichtung, dessen, was er als Schriftsteller machte, nicht kategorial getrennt von dem, was er als Intellektueller öffentlich äußerte.
Wie war das denn nun mit Heinrich Böll und der Stadt Köln? Was war Köln für Heinrich Böll? Heimat, große Liebe? War er leidenschaftlich Kölsch, ein Karnevalsfeierer? Eher nicht, oder?
Eher nicht, das sagen Sie ganz richtig und das ist noch untertrieben. Also er hat gelegentlich gesagt, er liebe diese Stadt. Aber wenn man sich das genau ansieht, sein Verhältnis zu Köln, dann muss man es als ambivalent, als zwiespältig beschreiben. Er hat natürlich diese Stadt, in der er aufgewachsen ist, als seine Heimat verstanden, aber er hat zugleich auch gesehen in fortgeschrittenem Alter, dass es unterschiedliche Kölns gab. Es gab ein Köln vor 1933, dann gab es das Köln zur Zeit des Nationalsozialismus, dann gab es das Köln nach 1945, das zerstörte Köln mit den Trümmern und Ruinen und schließlich das der Köln nach der Wiederaufbauphase der 70er und frühen 80er Jahre. Das waren für Böll, das hat er ausdrücklich gesagt, vier verschiedene Phasen der Stadt Köln. Und er hat diese Phasen kritisch gesehen. Am ehesten sah er sich noch zu Hause in dem Köln, das man ja auch verstehen kann. Da hat er seine Kindheit und Jugend erlebt und verlebt, in dem Köln vor 1933. Und später hat er dann sehr kritische kleine Essays und Erinnerungsdokumente verfasst, in denen er sein Verhältnis zu Köln unter Aspekten des Verfalls und der Zerstörung, des Aufbaus, der Substanz und Tradition kostet, gesehen.
Also diese vier Kölns, das beschreiben Sie sehr schön in Ihrem Buch. Sie erzählen auch davon, dass er es nie so sehr mit dem Kölner Dom hatte, eher mit den romanischen Kirchen. Und Sie entschlüsseln da auch in Ihrem Buch Teile des poetologischen Konzepts von Heinrich Böll. Also Köln war für ihn auch, ich sage das jetzt mal ganz simpel, Material. Also Material, um seiner Literatur Ausdruck zu verleihen?
Ja, das Wort Material ist gar nicht simpel. Es trifft genau den Kern. Das ist ein elementarer Baustein der böllschen Poetik. Er versteht unter Material alles das, was ihm begegnet, gerade auch in der Stadt Köln. Und um dieses Material aber wahrnehmen und aufnehmen zu können als Schriftsteller, musste er in Distanz gehen zu diesem Material. Er spricht ausdrücklich davon, dass er eine gewisse Kälte geradezu empfinde, um sich mit diesem Material auch auseinandersetzen zu können. Und dann findet eine Art, ja, sagen wir, poetische Anverwandlung statt. Er verarbeitet das Material in seinen Roman. Er verändert es dabei. Das Café Reichert heißt nicht mehr Café Reichert und das Hotel so und so heißt nicht mehr Hotel so und so, sondern er verändert es durch die Aneignung. Er schreibt das um, fügt es in einen neuen Figuren- und Handlungszusammenhang ein und am Ende entsteht ein anderes Köln, das nicht mehr identisch ist mit dem, was wir mit dem Rhein und mit dem Dom verbinden.
Und am Ende entsteht auch große Literatur. Es gibt ja viele, die sagen, ja, Heinrich Böll, das sei ein Autor des 20. Jahrhunderts, heute kaum noch bedeutend, auch literarisch, nicht mehr so großartig. Was ist denn eigentlich von ihm geblieben? Wie steht es denn um seine Aktualität?
Dass Heinrich Böll ein wenig in den Hintergrund getreten ist, hat zu tun mit seinem Konzept der Zeitgenossenschaft. Er hat sich als Zeitgenosse gesehen, der für seine Zeit und seine Zeitgenossen schreibt. Das muss man erst einmal in Rechnung stellen. Es sind in der Tat zeitgeschichtlich Romane und nicht nur Romane, sondern alle Äußerungen, die öffentlichen und auch die in Briefen von Heinrich Böll, sind Dokumente ihrer Zeit. Sie setzen sich mit ihrer Zeit auseinander. Nimmt man die 27-bändige Ausgabe, von der Sie eben gesprochen haben, einmal als Längsschnitt und liest das im Sinne von Böll, er hat gesprochen von der Fortschreibung, die er in seinem Werk verfolge, gleichsam in einem Längsschnitt durch, dann hat man eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1946-47 bis 1985, bis zu Bölls Tod. Das ist ein einzigartiges literarisches und historisches Dokument. Aber, und nun kommt das, was über diese Zeitgeschichtlichkeit hinausgeht, darin sind natürlich Schicksale, Erlebnissphären, Erfahrungen aufbewahrt, auch Formen, Stile, literarische Techniken, die deutlich über diese Zeit hinausweisen und die uns erlauben, mit diesem Autor lange zu lesen und lange zu leben und ihn auch immer aufs Neue zu entdecken. Also diese beiden Elemente, das Zeitgeschichtliche und das Künstlerische, was über sich hinausweist, beides zusammen ergibt die Bedeutung Heinrich Bölls auch aus heutiger Sicht.
Man sagt immer, die irischen Tagebücher, die seien literarisch besonders wertvoll. Wie sieht es denn mit den Romanen aus? Wenn Sie sagen sollten, oh ja, dieser Roman glänzt wirklich, welchen würden Sie da benennen?
Für mich der anspruchsvollste Roman ist Billard um 9:30. Ich habe diesen Roman schon sehr früh als junger Mann gelesen und war in gewisser Weise verständnislos fasziniert, weil er sehr kunstvoll gebaut ist. Ich habe ihn daher immer noch mal wieder gelesen und immer etwas Neues daraus gelernt. Da geht es um 3 Generationen, mit deren Hilfe die Geschichte aus der Weimarer Republik über das Dritte Reich in die Bundesrepublik verfolgt wird. Das ist ein kunstvoll gebauter Roman und für völlig unterschätzt halte ich seinen kurz nach seinem Tod erst veröffentlichten Roman Frauen vor Flusslandschaft, der auch eine Art Romanexperiment ist, auf den man sich als Leser wirklich einlassen muss. Und wenn man das tut, entdeckt man so viel kritische Züge gegenüber der Bundesrepublik Deutschland Mitte der 80er Jahre, in denen man sehr vieles wiedererkennen kann, was uns heute noch angeht.
Das erläutern Sie in Ihrem Buch auch sehr schön, also wie literarisch anspruchsvoll dieser letzte Roman ist. Abschließend noch eine Frage. Heinrich Böll war ein Einzelkämpfer, ein Schriftsteller, der sich auch eingemischt hat, der auch politisch damals beachtet und gehört wurde. Gibt es diesen Schriftstellertypus heute überhaupt noch oder ist er ausgestorben?
Also nach dem Tod von Günter Grass und nach dem doch ruhiger Werden von Martin Weiser und Hans Magnus Enzensberger würde ich sagen, dieser Typus existiert nicht mehr. Enzensberger hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wir haben nach Bölls Tod, wir haben Heinrich Böll verloren, aber inzwischen gibt es eine Vergesellschaftung solcher Rollen. Und er hat hingewiesen auf Bewegungen wie Greenpeace, die feministische Bewegung, die Öko-Bewegung und dergleichen mehr, Amnesty International natürlich auch. Ich glaube, dass das richtig ist und dass das zusammenhängt mit unserer heute vollständig durchmedialisierten Gesellschaft.
Vielen Dank, Professor Ralf Schnell. Heinrich Böll und die Deutschen, so heißt sein soeben erschienenes Buch. Ein, wie ich finde, ganz wunderbares Buch für alle Böll-Kenner und auch für alle, die Böll kennenlernen wollen. Denn es ist ganz leicht und unterhaltsam geschrieben und schafft es, Heinrich Böll ein Gesicht zu geben, dass man nach der Lektüre neugierig wird und sofort anfängt, Heinrich Böll zu lesen. Heinrich Böll und die Deutschen. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat 235 Seiten, kostet 19 €. Dankeschön.
Dankeschön.